Wir studieren heute das Buch Prediger. Das dritte von den poetischen Büchern. In einem gewissen Sinn eine Fortsetzung bzw. ein Kontrast zu den Sprüchen, die wir letztes Mal studiert haben. Das Buch Prediger. Ich glaube, es ist eines der wichtigsten Bücher für unsere Zeit. Die Sprüche haben uns letztes Mal praktisch gezeigt, was Weisheit ist. Und natürlich diese Schlüsselverse waren: die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und Erkenntnis des allein Heiligen ist Einsicht. Und dann hatten wir in den Sprüchen 3, Vers 5: Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Haben wir auch heute gesungen. Prediger ist jetzt die Kehrseite der Medaille. Zeigt uns die Folgen von Ungehorsam und Rebellion. Es zeigt uns den weisesten Menschen, der je gelebt hat. Den Salomo, der auch die Sprüche geschrieben hat, war der weiseste Mensch, aber er hat nicht nach seiner Erkenntnis gelebt. Hat es nicht in seinem Leben praktisch umgesetzt, sein Wissen. Er glaubte an Gott, wir sehen das auch in diesem Buch, aber er hat den Herrn nicht gefürchtet. Er war dem Herrn nicht unterworfen. Er hat sich ihm nicht hingegeben. Er ist dem Herrn nicht nachgefolgt. Er hat nicht in Beziehung mit ihm gelebt. Es war so ein intellektueller Glaube, der mit dem konkreten Leben aber nichts zu tun hat. Und das ist nicht genug, Religiosität, in die Kirche zu gehen, irgendwelche Traditionen nachzugehen. Das ist nicht genug. Das rettet dich nicht. Das bringt dich nicht in Beziehung mit Gott. Das bringt auch deinem Leben nichts. Schon gar nicht ewig gesehen. Du musst von neuem geboren werden, sagt uns Jesus in Johannes 3. Es muss einen Punkt an deinem Leben geben, du musst an einen Punkt kommen, wo du Jesus Christus ganz bewusst als deinen Erlöser, als deinen Herrn in dein Leben einlädst. Wo du sagst: Herr, ich vertraue dir allein und ich gebe dir mein Leben hin. Sonst sind diese äußerlichen Dinge sind wertlos. Und Salomo ist ein gutes Beispiel dafür. Salomo hatte alles Wissen, aber er hat nicht in dieser Furcht des Herrn gelebt. Er hat nicht in dieser Beziehung mit ihm gelebt. Er hat sein Leben losgelöst, herausgelöst aus einer Beziehung mit Gott. Und der Salomo hat dem Herrn nicht vertraut mit seinem ganzen Herzen und er hat sich auf seinen eigenen Verstand gestützt. Und obwohl er der Gescheiteste und der Reichste und der erfolgreichste und der schönste Mann war, der Mann, der die meisten Frauen hatte, war am Ende seines Lebens völlig frustriert und verzweifelt und desillusioniert. Und das ist eine Botschaft, die wir heute hören müssen, glaube ich, gerade in unserer Welt. In unserer Welt, die so selbstsüchtig ist, so materialistisch, so Gott ausklammert. Und wir sehen solche Menschen überall um uns, die frustriert sind, die deprimiert sind, die hoffnungslos sind, die orientierungslos sind, weil sie nicht in Beziehung mit Gott leben. Und wirklich, wenn wir dieses Buch studieren, da sollte uns unser Herz wehtun dabei. Ich glaube aber, es ist auch eine Botschaft, die auch wir hören müssen. Der Johannes hat uns Christen gesagt, er hat gesagt: Liebt nicht die Welt, noch das, was in der Welt ist. Und gesagt: Wenn jemand die Welt liebt, dann liebt er den Vater nicht. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, der Stolz, die Lust der Augen, das ist nicht vom Vater, sondern es ist von dieser Welt. Und er sagt: Und die Welt vergeht und ihre Lust. Aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Auch eine Botschaft an uns: Lebt nicht für diese Welt. Lebt nicht für vergängliche Dinge, sondern lebe für Gott und für ewige Dinge. Und dann wirst du auch Fülle und Zufriedenheit finden in dieser Welt. Schauen wir uns nochmal den Hintergrund an. Salomo hatte Gott um Weisheit gebeten im 1. Könige im Kapitel 3. Und Gott hat sein Gebet erhört und hat gesagt: Weil du um Weisheit gebeten hast und nicht um Reichtum und den ganzen anderen Kram, gebe ich dir das. Die Weisheit und Einsicht, und ich gebe da den ganzen anderen, das ganze andere auch noch dazu. Und er ist zum reichsten und zum erfolgreichsten Mann und zum weisesten Menschen, der je gelebt hat, geworden. Außer Jesus natürlich, aber der war Gott. 1. Könige, Kapitel 5. Da haben wir so ein bisschen eine Beschreibung über Salomo. Da ist es im Vers 1. Und Salomo war Herrscher über alle Königreiche, vom Euphratstrom an bis zum Land der Philister und bis an die Grenze Ägyptens. Sie entrichteten Tribut und dienten Salomo alle Tage seines Lebens. Vers 9. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens, wie der Sand am Ufer des Meeres. Die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens. Blättern wir ein bisschen weiter, Kapitel 11. Kapitel 11, Vers 1. Oder lesen wir zuerst noch Kapitel 10, Vers 23. So war der König Salomo größer als alle Könige der Erde an Reichtum und an Weisheit. Und die ganze Erde suchte das Angesicht Salomos, um seine Weisheit zu hören, die Gott in sein Herz gegeben hatte. Und sie brachten jeder sein Geschenk, Geräte aus Silber und Geräte aus Gold und Gewänder und Waffen und Balsamöle, Pferde und Maultiere, so geschah es Jahr für Jahr. Und Salomo brachte Streitwagen und Pferde zusammen und er hatte 1400 Streitwagen und 12.000 Pferde. Vers 27, und der König machte das Silber in Jerusalem an Menge den Steinen gleich und die Zedern machte er an Menge den Maulbeerfeigenbäumen gleich, die in der Niederung wachsen. Kapitel 11, Vers 1, der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen. Und zwar neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische, hethitische, von den Nationen, von denen der Herr zu den Söhnen Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen und sie sollen nicht zu euch eingehen. Fürwahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen und seine Frauen neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht umgeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. David war mächtig, er war weise, er war berühmt, er war reich, er hatte 1000 Frauen. Aber am Ende seines Lebens haben diese Frauen sein Herz den Götzen zugeneigt. Gott hat ihm gesagt, dass er König soll das nicht tun, nicht viele Streitwagen, nicht viele Pferde anlegen, nicht viele Frauen. Und dieses gespaltene Herz des Salomo hat zur Spaltung des Reiches geführt. Salomo war ein Mann, der alles hatte, aber es hat ihn zerstört. Und am Ende seines Lebens ist er vielleicht umgekehrt. Wie gesagt, wir glauben, dass er das Hohelied der Liebe geschrieben hat, als er jung war. Und dann, dass er die Sprüche geschrieben hat in seinen weisesten Jahren. Und dieses Buch des Predigers hat er geschrieben am Ende seines Lebens, nachdem das hier passiert ist. Und viele glauben, dass der Salomo vielleicht umgekehrt ist. Und dass er diese Predigt verfasst hat, weil dieses Buch ist wirklich eine Predigt, deswegen heißt es auch Prediger, dass er das verfasst hat, um seine bitteren Lektionen weiterzugeben, die er gelernt hat in seinem Leben. Um uns davon abzuhalten, dass wir denselben Fehler machen wie er. Dieses Buch ist ein Buch für Menschen, die sagen, na, vielleicht kann ich Glück und Zufriedenheit finden in meinem Leben ohne Gott. Menschen, die sagen, ach, wenn ich nur das und das hätte, das Auto oder den Reichtum oder die Frau oder was immer, dann wäre ich glücklich. Und Salomo sagt uns aus seiner Erfahrung, er sagt, ich war dort. Ich habe alles gehabt, ich habe mehr gehabt als alle anderen. Und ich habe mir nichts vorenthalten. Und Salomo würde uns sagen, das ist Lüge. Das stimmt nicht. Das ist nichts, das ist leer. Er würde sagen, lebe nicht für diese Dinge. Mach nicht denselben Fehler, sondern lebe für Gott. Und du wirst ein erfülltes und glückliches und zufriedenes Leben haben. Salomo war an diesem Punkt, wo alle menschliche Philosophie hinführt. Weil der ganze Rationalismus, wo Menschen glauben, sie können mit ihrem eigenen Denken irgendwo den Sinn des Lebens ergründen. Der ganzen Naturalismus, wo alles Übernatürliche ausgeklammert wird aus unserem Dasein. Der ganze Empirismus, wo Leute sagen, nur unsere Erfahrung zählt, das, was wir sehen können, das, was wir beobachten können. Da finden wir die Wahrheit oder den Sinn des Lebens. Alle Philosophien und jedes Leben ohne Gott führt uns an diesen Punkt, wo der Salomo war. Deswegen lasst uns gut zuhören, wenn wir das Buch studieren hier. Schauen wir uns an, was er gesagt hat. Prediger, Kapitel 1. Die ersten Verse hier, die ersten 11 Verse sind eine Art Einleitung. Vers 1. Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs von Jerusalem. Nichtigkeiten, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Oder andere Übersetzung wäre Windhauch, da kommt das Wort her. Alles ist heiße Luft. Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Welchen Gewinn hat der Mensch von allem seinen Mühen, mit dem er sich abmüht unter der Sonne? Die Frage hier ist die Frage nach dem Sinn des Lebens. Wenn er hier spricht von einem Leben unter der Sonne, dann spricht es bildlich von unserem Leben hier auf der Erde, von einem Leben ohne dem Bewusstsein von Gott. Und er sagt, wenn wir so leben, dann ist alles Windhauch, alles nichtig, alles nix, leer. Und es sagt weiter, und lesen wir nochmal Vers 3, welchen Gewinn hat der Mensch von allen seinen Mühen, mit dem er sich abmüht unter der Sonne? Eine Generation kommt und eine Generation geht, aber die Erde besteht in Ewigkeit. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie strebt ihrem Ort zu, wo sie wieder aufgeht. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Immer wieder sich wenden, geht er dahin und zu seinem Ausgangspunkt kehrt der Wind zurück. Alle Flüsse gehen ins Meer und das Meer wird nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Alle Worte mühen sich ab. Nichts vermag ein Mensch zu sagen. Das Auge wird nicht satt zu sehen und das Ohr nicht voll vom Hören. Wir können nie genug bekommen. Das, was wahr ist, ist das, was wieder sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem einer sagt, siehe, das ist neu? Längst ist es gewesen für die Zeitalter, die vor uns gewesen sind. Da gibt es keine Erinnerung an die früheren und an die künftigen, die sein werden. Auch an sie wird man sich nicht mehr erinnern, bei denen, die noch später sein werden. Salomo sah diesen Kreislauf des Lebens, diese Ordnung im Kosmos, im Universum. Und erinnert euch, der Salomo war ein erfolgreicher Wissenschaftler, ein Naturwissenschaftler, hat alle möglichen Pflanzen und Naturgesetze beobachtet, lesen wir. Er hat die Natur beobachtet. Und er war an diesem Punkt wie die naturalistische Wissenschaft, die Gott ausklammert heute, die dieses Ganze sieht, diese Ordnung, diese Maschine, wenn wir so sagen wollen, wie alles zusammenwirkt, aber sie sehen nicht den Sinn, sie sehen nicht den Grund, sie sehen nicht den Zweck des Ganzen. Und das ist, was der Mensch ist, der nicht in Beziehung mit Gott ist. Der ist sozusagen gefangen in dieser Maschine und wird aufgerieben von dieser Maschine, von diesem Kreislauf der Welt, von dem Kreislauf des Alltags, dieser immer wiederkehrenden Dinge. Und das ist der Schrei in dem Herzen von allen Menschen. Es ist warum? Warum mühe ich mich ab? Warum versuche ich, ein gutes Leben zu leben? Oder mein Leben mit diesen oder diesen anderen Dingen zu füllen? Was ist der Sinn? Was ist die Bedeutung von dem Ganzen? Es scheint alles so sinnlos, so bedeutungslos zu sein, so leer. Alles so vergänglich. Und der Prediger wird jetzt verschiedene Bereiche anschauen. Er wird durchgehen, diese verschiedenen Bereiche seines Lebens, in denen er nach Sinn und nach Erfüllung gesucht hat. Und er wird uns verschiedene Dinge aufzählen hier. Bis zum Kapitel 3 wird er aus seiner eigenen Erfahrung sprechen. Lesen wir weiter, wo wir aufgehört haben, Kapitel 1, Vers 12. Er sagt, ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Und ich richtete mein Herz darauf, in Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel getan wird. Ein übles Geschäft hat der Gott den Menschenkindern gegeben, sich darin abzumühen. Er sagt, ich sah all die Taten, die unter der Sonne getan werden, und siehe, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Gekrümmtes kann nicht gerade werden und Fehlendes kann nicht gezählt werden. Ich sprach in meinem Herzen und sagte, ich nun, siehe, ich habe die Weisheit vergrößert und vermehrt, mehr als jeder, der vor mir über Jerusalem war, und mein Herz hat in Fülle Weisheit und Erkenntnis geschaut. Auch richtete ich mein Herz darauf, Weisheit zu erkennen und Erkenntnis von Tollheit und Torheit zu haben. Doch erkannte ich, dass auch das nur ein Haschen nach Wind ist. Denn wo viel Weisheit ist, ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt Kummer. Also Erkenntnis, Weisheit ohne geistliches Bewusstsein ist unbefriedigend. Er sagt, es ist schlimmer, viel zu wissen, als nichts zu wissen. Weil das viele Wissen bringt nur Kummer und Verdruss in einem Leben ohne Gott. Kapitel 2, Vers 1. Ich sprach in meinem Herzen, wohlan denn? Versuche es mit Freude und genieße das Gute. Aber siehe, auch das ist Nichtigkeit. Zum Lachen sprach ich, unsinnig ist es. Und zur Freude, was schafft die? Also Witze, Lachen, es bleibt irgendwie leer. Es bleibt so im Hals stecken. Windhauch. Vers 3. Ich beschloss in meinem Herzen, meinem Leib durch Wein zu laben, während mein Herz sich mit Weisheit beschäftigte und die Torheit zu ergreifen, bis ich sehe, was den Menschenkindern zu tun gut wäre, unter dem Himmel die Zahl ihrer Lebenstage. Probiert mit Wein, sich zu betrinken. Vers 4, ich unternahm große Werke. Ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge. Ich machte mir Gärten und Parks und pflanzte darin die unterschiedlichsten Fruchtbäume. Ich machte mir Wasserteiche, um daraus den aufsprießenden Wald von Bäumen zu bewässern. Großartige Werke. Der Salomo war berühmt für seine Werke. Vers 6. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte Hausgeborene. Auch hatte ich größeren Besitz an Rindern und Schafen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und Schätze von Königen und Ländern. Wir haben vorher gelesen, dass Silber galt als nichts in seinen Tagen. So viel Silber hat er angehäuft. Das ist unbrauchbar geworden war als Zahlungsmittel. Er hat Besitz, Reichtum angehäuft. Er war der reichste Mann der Welt. Vers 8, weiter. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Vergnügungen der Menschenkinder, Frauen. Also Musik und Sex. Und auch das hat ihn nicht befriedigt. Ich meine, denk mal drüber nach, der Salomo hatte 1000 Frauen. Hey, der konnte über 2,5 Jahre lang jede Nacht mit einer anderen Frau verbringen. Und hey, die Frauen von Salomo waren nicht irgendwelche Frauen, er war der König. Das waren Königinnen, das waren Models. Der hatte die schönsten Frauen, die besten Frauen des ganzen Reiches. Und das konnte ihn nicht befriedigen. Und viele Menschen leben heute für Sex. Hört auf Salomo. Salomo sagt, naja. Und er zerstört nach und nach einen nach dem anderen von unseren Götzen und von unseren Illusionen, denen wir nachjagen. Wir sagen, ah, wenn ich nur das hätte, ja, dann wäre ich zufrieden, dann wäre mein Leben erfüllt. Dieses Greifen nach Wind, Haschen nach Wind, sagt er. Lesen wir weiter, Vers 9. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Dazu verblieb mir meine Weisheit. Und alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe. Und das war mein Teil von all meiner Mühe. Und ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht, und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte. Und siehe, das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Also gibt es keinen Gewinn unter der Sonne. sagte, ich habe mir nichts vorenthalten. Ich habe meiner Lust freien Lauf gelassen. Wonach immer es mir gelüstert hat, ich habe mir das erfüllt. Was immer ich mir gewünscht habe, ich habe mir das gegönnt. Ich habe mir freien Lauf gelassen. Ultimative Hedonismus. Ich gönne mir alles, wonach mir verlangt. Und was war sein Schluss von dem Ganzen? Er sagt, es ist Nichtigkeit. Ein Haschen nach Wind. Er sagt, es gibt keinen Gewinn. Das alles hat mich nicht befriedigt. Gut, dann wandte er sich von diesen physischen Dingen ab und mehr von diesen physischen materiellen Dingen ab und wandte sich den intellektuellen Dingen zu. Weisheit zu erforschen. Erkenntnis zu mehren. Vers 12. Und ich wandte mich, um Weisheit und Tollheit und Torheit zu betrachten. Denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommen wird? Das, was man schon längst getan hat. Und ich sah, dass die Weisheit den gleichen Vorzug vor der Torheit hat, wie das Licht vor der Finsternis. Der Weise hat seine Augen in seinem Kopf, der Tor aber geht in der Finsternis. Doch erkannte ich auch, dass ein und dasselbe Geschick sie alle trifft. Und ich sprach in meinem Herzen, gleich dem Geschick des Toren wird es auch mich treffen. Wozu bin ich denn so überaus weise gewesen? Und ich sprach in meinem Herzen, dass auch das Nichtigkeit ist. Denn es gibt keine bleibende Erinnerung an den Weisen, so wenig wie an den Toren, weil in den kommenden Tagen alles längst vergessen sein wird. Und wie stirbt der Weise gleich dem Toren hin? Da hasste ich das Leben, denn das Tun, das unter der Sonne getan wird, war mir zuwider. Denn alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Und ich hasse all mein Mühen, mit dem ich mich abmühte unter der Sonne. Und ich muss es ja doch dem Menschen hinterlassen, der nach mir sein wird. Und wer weiß, ob der weise oder töricht sein wird. Doch wird er Macht haben über all mein Mühen, mit dem ich mich abgemüht habe und worin ich weiter gewesen bin unter der Sonne. Auch das ist Nichtigkeit. Da wandte ich mich, mein Herz der Verzweiflung zu überlassen, wegen all den Mühen, mit denen ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Enttäuschung, Verzweiflung, Depression. Das war die Erfahrung des reichsten Menschen, des gescheitesten Menschen der Welt. Der die unbegrenzten Ressourcen hatte. Und sein Schluss war, es gibt nichts in dieser Welt, was bleibende Freude oder bleibende Zufriedenheit bringt. Vers 21, denn da ist ein Mensch, dessen Mühen in Weisheit und in Erkenntnis und Tüchtigkeit geschieht, und doch muss er sie einem Menschen als sein Teil abgeben, der sich nicht darum gemüht hat. Auch das ist Nichtigkeit und ein großes Übel. Denn was bleibt dem Menschen von all seinen Mühen und vom Streben seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Wie viele Menschen fragen das? Wozu arbeite ich? Wozu mühe ich mich ab? Ja. Wir sehen gerade viele junge Leute, die einfach faul sind, einfach desillusioniert und keinen Sinn drin sehen. Und sie haben recht. Wenn das alles ist in unserem Leben, dann macht das alles keinen Sinn. Dann können wir uns gleich fallen lassen und nichts tun und pfeift drauf. Sagt, was bleibt dem Menschen von all seinen Mühen und vom Streben seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Denn all seine Tage sind Leiden und Verdruss. Ist sein Geschäft selbst Nacht, findet sein Herz keine Ruhe. Auch das ist Nichtigkeit. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt und seine Seele sehen lässt und seine Seele Gute sehen lässt bei all seinen Mühen. Das ist sein Schluss. Er sagt, das Einzige, was bleibt, ist Essen und Trinken. Das ist alles, was es gibt. Das ist totaler Fatalismus, totales Sinnlosigkeit. Ist eh alles egal, also essen wir und trinken wir halt. Das ist das Einzige, was es im Leben gibt. Jetzt kommt Gott in die Perspektive rein. Auch das sah ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kommt. Denn wer kann essen und wer kann glücklich sein oder fröhlich sein ohne mich? Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Dem Sünder aber gibt er das Geschäft einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem zu geben, der vor Gott wohlgefällig ist. Auch das ist Nichtigkeit und ein Haschen nach dem. Jetzt kommt Gott rein. Er sagt, ohne Gott hat nichts Bedeutung. Aber mit Gott ändern sich die Dinge. In der Beziehung mit ihm, da sind wir fähig, diesen materiellen Segen zu genießen. Das Leben mit deiner Ehefrau oder mit deinem Ehemann zu genießen. Erkenntnis oder Weisheit zu genießen. Nur in Beziehung mit Gott sind wir fähig, das zu tun. Das war seine eigene Erfahrung. Jetzt ab Kapitel 3 beginnt er eine philosophische Suche, mehr eine Beobachtung von dem, was um ihn herum passiert, das zu verstehen. Und er kommt letztendlich zu demselben Schluss. Er findet wieder, es gibt keine letztendliche weltliche Befriedigung. Es gibt keine Befriedigung in den Dingen dieser Welt, in den weltlichen Dingen. In Kapitel 3, Vers 10 sagt er, ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich darin abzumühen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat vom Anfang bis zum Ende. Sagt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Es gibt einen Platz in unserem Herzen, ein Vakuum, das nur Gott füllen kann. Und nichts anderes. Der Augustinus hat gesagt, für dich hast du mich gemacht und mein Herz ist unruhig in mir, bis es ruht in dir, oh Gott. Das ist die Wahrheit. Vers 19 haben wir die Perspektive ohne die Ewigkeit. Denn das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Viehs, sie haben ja ein und dasselbe Geschick. Das ist, wie die Welt den Menschen heute sieht. Es ist nur ein Tier. Es gibt keinen Unterschied wirklich zwischen Mensch und Tier. Es ist nur die Spezies Homo sapiens. Sie haben ein und dasselbe Geschick. Es ist dies. Wie diese sterben, so stirbt jenes. Und einen Odem haben sie alle. Und einen Vorzug des Menschen vor dem Vieh gibt es nicht. Denn alles ist Nichtigkeit. Alles geht an einen Ort. Alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt zum Staub zurück. Ohne eine ewige Perspektive ist alles sinnlos. Und er beobachtet weiter und sieht, dass weder die Unterdrückten noch die Unterdrücker glücklich sind. Und er sieht das Leid in der Gesellschaft und er sieht die Lehre des Reichtums und von Ehre. Sagt, auch das ist Nichtigkeit. Er sieht die Einsamkeit der Menschen. Und er sagt, selbst die Königsherrschaft, die Königswürde ist leer und enttäuschend. Und dann sucht er weiter und beobachtet und sieht die Lehre von Religion. Und er sagt, es ist egal, ob du weise bist oder ein Tor bist. Ob du gerecht bist oder gottlos bist. Und er sagt, weder die Gehorsamen noch die Rebellen sind glücklich. Ohne die ewige Perspektive, wenn wir immer nur im Hier und im Jetzt leben, wenn wir Gott ausklammern, wenn Gott nicht existiert oder wir die Sicht von Gott haben, dass Gott fern ist und nichts zu tun hat mit unserem Leben, dann ist letztendlich alles, was wir tun, alles, was wir sagen, alles, was wir machen, ist egal. Es ist egal, wie wir leben. Wir sterben und dann ist alles vorbei. Und es war alles sinnlos, es war alles wertlos, es war alles vergänglich. Und wir sehen, wozu das führt. Zu einer absolut zynischen Einstellung. Lesen wir Kapitel 7, Vers 15. Er sagt, das alles habe ich gesehen in den Tagen meiner Nichtigkeit. Da ist ein Gerechter, der bei seiner Gerechtigkeit umkommt. Und da ist ein Ungerechter, der bei seiner Bosheit seine Tage verlängert. Und jetzt ist sein Tipp. Er sagt, sei nicht allzu gerecht und gebärde dich nicht übermäßig weise. Wozu willst du dich zugrunde richten? Sei nicht allzu ungerecht und sei kein Tor. Wozu willst du sterben, ehe deine Zeit da ist? Zynismus, Gleichgültigkeit. Er sagt, wähl diesen bequemen Mittelweg. Lass die Dinge nicht zu sehr an dich rankommen. Lass die Dinge einfach laufen. Sei nicht zu radikal. Wie oft haben wir das schon gehört von anderen Menschen? ist er nicht so radikal für Gott. Diesen Mittelweg. Nicht zu gerecht, aber auch nicht zu ungerecht. Keine ewige Perspektive. Genieß das Leben so gut, wie du kannst. Es wird dich sowieso nicht befriedigen. Leb damit, find dich damit ab und richt's dir irgendwie ein. Und am Ende ist sowieso alles egal und sinnlos und wertlos. Das Leben ohne Gott. In Kapitel 11 haben wir dann seine Zusammenfassung. Den Schluss seines Forschens. Kapitel 11, Vers 8. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Alles ist Nichtigkeit. Alles ist Nichtigkeit, alles ist Windhauch. Kapitel 11, Vers, 12 sind wir natürlich, Vers 8. Nichtigkeit der Nichtigkeit, spricht der Prediger. Alles ist Nichtigkeit, alles ist nichts. Leben ohne Gott führt zu absoluter Leere, zu absoluter Frustration, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Depression, Fatalismus und Zynismus, wie wir gesehen haben. Es gibt keine Zufriedenheit in dem, was die Welt zu bieten hat, ohne Gott. Zufriedenheit wird nur in Gott gefunden, in einer Beziehung mit ihm. Wir sind auf ihn hin geschaffen, wir sind für ihn geschaffen worden. Ein Leben, das ich für mich selbst lebe, ein Leben, das ich für die Dinge dieser Welt lebe, ist Nichtigkeit, Windhauch, sinnlos. Nichts unter der Sonne kann das menschliche Herz letztendlich wirklich befriedigen. Gott sei Dank, am Schluss seiner Predigt gibt er uns die Lösung des Problems, die Antwort auf den die Antwort auf seine Suche nach Sinn und nach Erfüllung. Kapitel 12, Verse 13 und 14. Sagt das Endergebnis von dem Ganzen, lass uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Dann, denn das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Und ich glaube, Gericht hier heißt nicht unbedingt nur richten im Sinn von verurteilen, sondern auch beurteilen. Sieh, der Gott wird am Ende unseres Lebens alles beurteilen, alles richten. Und wir werden belohnt werden für die Werke, die wir für ihn getan werden, und alles andere wird wie im Feuer verbrennen für uns Christen. Für die, die Jesus nicht kennen natürlich, die werden gerichtet werden und müssen ihre eigene Sünde tragen. Aber er sagt uns hier, es ist nicht alles sinnlos. Es wird in der Ewigkeit alles seinen Wert haben. Gott wird alles beurteilen. Alles wird seinen Wert haben. Salomo sagt uns hier dasselbe, was er eigentlich schon in den Sprüchen gesagt hat. Er sagt, fürchte Gott, lebe mit ihm, richte dein Leben auf ihn aus. Und das ist die Antwort hier. Jeder Mensch wird erfolglos auf der Suche sein nach dem Sinn des Lebens, bis er Jesus findet. Jesus, er ist die Antwort auf das Sehnen, auf das Suchen unseres Herzens. Lesen wir zum Abschluss Johannes Evangelium, Kapitel 6, Vers 35. Jesus ist die Antwort. Johannes 6, Vers 35. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Lass uns nicht für die Dinge dieser Welt leben. Lass uns nicht für uns selbst leben, sondern für Gott. Und in Gemeinschaft mit ihm. Mit Jesus jeden Tag unseres Lebens, jeden Augenblick unseres Lebens, dann werden wir ein Leben mit Sinn, ein Leben in Fülle und ein Leben finden, das Wert hat, ewigen Wert. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für deine Weisheit. Und wir danken dir für dieses Buch, was wirklich eine Warnung für uns ist. Von einem Menschen, der alles hatte. Allen Reichtum, alle Macht, allen Ruhm, alle Frauen, alles Ansehen. Und der trotzdem leer war. Und verzweifelt ist an seinem Leben und zynisch war. Und Gott, wir danken dir, dass wir nicht erst selber alles ausprobieren müssen, versuchen müssen, unser Leben mit diesen vergänglichen Dingen zu füllen. Und ja, Herr, wir können sie genießen, aber nicht getrennt von dir. Nicht in Rebellion von dir. Ohne dich ist alles sinnlos, Gott. Ich bitte dich, lass uns das wirklich verstehen, in unserem Herzen. Lass uns nicht Christen sein, die in der Welt leben und für die Welt leben. Und die Welt vergeht. Aber Herr, was wir für dich tun und in Gemeinschaft mit dir tun und das Leben mit dir, das wird ewig bleiben. Und es wird Sinn haben und es wird Bestand haben. Und Herr, gemeinsam mit dir sind diese Dinge des Alltags, die oft so eintönig scheinen und so, naja, ermüdend manchmal und vielleicht manchmal sinnlos scheinen, sind nicht sinnlos in dir. Wir wissen, du wirst uns belohnen dafür. Weil wir wissen, dass alles, was wir gemeinsam mit dir tun, Sinn hat. Und ich danke dir, Herr, dass das wahres Glück und wahre Zufriedenheit und ein Leben in Fülle einfach ein Nebenprodukt ist von deinem Leben in Gemeinschaft mit dir. Ich danke dir, Herr, dass du es so einfach gemacht hast. Dass wir, wenn wir dich von ganzem Herzen suchen, dass wir dich finden und alles andere mit dir. Wie du gesagt hast, such zuerst nach meiner Gerechtigkeit und nach meinem Reich. Und alles andere wird dazugegeben werden. Wir danken dir für das Vorrecht, dass wir dich kennen dürfen, Gott. Wir danken dir, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben dürfen. Wir danken dir, wie gut du uns versorgst und für den Sinn, Herr, den du uns gegeben hast. Und die Freude, Herr, die du uns schenkst jeden Tag in der Gemeinschaft mit dir. Und ich danke dir, Herr, dass sogar wenn wir durch schwierige Zeiten durchgehen, dass es nicht wertlos und nicht sinnlos ist. Und Herr, mit dir ist es wertvoll. Und du verwendest es zum Guten und machst was Schönes draus. Ich bitte dich, Vater, lass uns nicht Toren werden, wie der Salomo, der das Wissen hatte, die Weisheit hatte, intellektuell, aber nicht nach seiner Überzeugung gelebt hat. Nachdem, von dem er wusste, dass es wahr ist. Und Herr, wir wollen dich zu unserer Priorität machen in unserem Leben und wir wollen unser Leben dir hingeben. Wie wir vorhin gesungen haben, das Höchste unseres Lebens ist, dich kennen, Herr, und dich lieben, Herr, und dir dienen und dir folgen und dich ehren und dich preisen. Wir danken dir für dieses Vorrecht, dass wir Menschen sein dürfen, die dich kennen, den wahren und den lebendigen Gott. Ich danke für diese Freiheit und dieser Macht der Götzen, denen die Welt nachläuft und doch nicht zufrieden wird. Ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen, den Weg, die Wahrheit und das Leben. In Jesu Namen. Amen.